Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst.
Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview heute, und zwar mit einem ganz besonderen Gast, und zwar Michaela Huber. Liebe Frau Huber, schön, dass Sie da sind und dass wir uns heute über dieses Thema Trauma, aber auch Narzissmus unterhalten werden.
Dankeschön für die Einladung, Herr Burzler.
Ja, ich glaube, ich würde erstmal einsteigen, was bedeutet denn eigentlich Trauma für Sie, und zuerst vielleicht für die Menschen, die Sie noch nicht kennen, wer sind Sie eigentlich?
Ja, wer bin ich? Was für eine Frage. Da antworten die meisten Leute mit Berufsbezeichnungen. Ja, vielleicht würde ich sagen, ich bin eine Suchende, eine Fragende, eine Schreibende, eine Therapierende, Supervidierende, Ausbildende, ein Mitmensch, eine Frau, und eine Weltbürgerin.
Vielleicht schön. Das. Ja, ich glaube, das reicht uns. Ja, sehr schön. Ja, wie definieren Sie denn auch vor allem als Traumaspezialistin Trauma?
Ich glaube, das ist eine Definition, die uns inzwischen allen eigen ist, die wir darüber viel gearbeitet haben, klinisch und geforscht haben. Wir verstehen darunter eine Wunde, ähnlich wie ein körperliches Trauma. Nur dass diesmal bei Psychotrauma eine seelische Wunde da ist. Und die ist schwer zu entdecken. Da müssen wir genau hinschauen, weil wir ja an den Symptomen entlang gehen müssen, um festzustellen, ob es sich um ein Trauma handelt. Mhm. Und da ist es wichtig, dass wir mit Menschen sprechen und erfahren, haben die Sachen erlebt, die so existenziell bedrohlich, so schrecklich waren, dass sie gedacht haben, das verkrafte ich nicht, da komme ich nicht drüber. Das so ein seelisches oder körperliches Todesnäheerlebnis. Mhm. Und da beginnen wir dann zu fragen, um zu sehen, ob dieses Erlebnis eine Wunde hergestellt hat. Und da kommt es auf die Symptome an. Mhm.
Das bedeutet, um das mal ein bisschen noch zu differenzieren, viele Menschen benutzen das Wort Trauma so ein bisschen auch manchmal inflationär, finde ich. Das bedeutet eher gesagt, Sie definieren Trauma auch so, dass es wirklich schon jemanden sehr, sehr schlecht gegangen sein musste, psychisch, er sehr drunter gelitten haben muss, damit ein wirkliches Trauma entstanden ist. Davor ist es eher eine
Belastung.
Belastung.
Mhm. Ja, okay. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir verstehen, fachlich sprechen wir, das sind immer so Fremdworte, von der Annihilationsdrohung. Mhm. Das heißt, der Mensch muss das Gefühl gehabt haben, als Kind, Jugendlicher, Erwachsener, wann auch immer im Leben, wie physisch vernichtet zu werden. Das ist das, was überhaupt ein Trauma machen kann. Ja. Denn nicht, wenn man sagt, okay, das ist jetzt wirklich schwer, das ist wirklich sehr schwer, einatmen, ausatmen, ja, weitermachen, das sind Belastungen. Mhm. Aber wenn man das Gefühl hat, jetzt ist alles aus, das verkrafte ich nicht mehr, wenn man auch erlebt, das kann auch körperlich gewesen sein, dass es wirklich so ein Nahtoderlebnis gab, oder eben, dass es seelisch so ist, dass man denkt, jetzt kann ich, das, es wird nie mehr so sein nach diesem Moment jetzt.
Ja.
Das sind die Erlebnisqualitäten, die ein Trauma verursachen können. Mhm.
Und in dem Moment passieren ja auch viele biochemische Dinge im Körper. Wie sehen Sie das? Da wird sich ja viel biochemisch auch verändern. Wir wissen ja zum Beispiel aus Mausstudien, dass sich auch schwere Traumata tatsächlich in unserem Epigenom niederschreiben. Ja. Wie sehen Sie das, dass gegebenenfalls auch in den nächsten Generationen weitergegeben werden kann, ganz, ganz schwere Traumata, eher über Verhaltensweisen? Oder denken Sie persönlich, ob das auch über biochemische Dinge auch weitergegeben werden kann, epigenetisch weitergegeben werden kann?
Beides. Ja, wir haben sehr lange gedacht, dass es vor allem durch Verhalten weitergegeben wird.
Ja.
Und wir lernen jetzt, dass sich über die Generationen hinweg tatsächlich ganz gravierende Dinge verändern können. Es kann bis in die DNA sich fortschreiben, was an Stress insbesondere die Mutter erlebt hat. Also wir im Moment studieren wir sehr viel bei den Menschen, bei den Tieren kann man alles Mögliche studieren, ja. Aber bei den Menschen gucken wir so von Mutter auf Fötus und sehen, dass der Stress der Mütter die Plazenta-Schranke überwinden kann.
Ja.
Dass wir sehen, dass ganz viele Werte, die das Mikrobiom betreffen, die den Hormonhaushalt betreffen, die zum Beispiel das Cortisol betreffen, was ein wichtiger Faktor ist in der ganzen Stressreaktion, nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft verändern können. Also das heißt, der Stress der Generationen kann sich weiterreichen. Mhm. Und der wiederum führt dann dazu, dass zum Beispiel, ich denke gerade an zwei Faktoren, die sich tatsächlich im Verhalten niederschlagen, dass transgenerationale Traumata dazu führen, dass die nächste Generation mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu viele Risiken eingeht und gleichzeitig also sich nicht gut schützt. Es geht, nimmt zu viel Risiken in Anspruch und gleichzeitig geben sie zu schnell auf. Das ist zum Beispiel auch etwas, was aus den Tierstudien hervorgeht. Und wo man von Mäusen auf Menschen ein bisschen ab und zu transferieren kann. Es gibt viele andere Faktoren, zum Beispiel, dass man schneller außer sich gerät. Dass man viel schneller so Shutdowns erlebt. Also man kann nicht mehr. Und das ist dieses Aufgeben dann. Und solche Faktoren, einschließlich dann Erkrankungswerte, Anfälligkeiten für bestimmte Erkrankungen, all das kann sich transgenerational durch den Stress der Vorfahren weiterreichen.
Und es gibt ja uns, eigentlich wenn wir dieses Wissen haben, auch eine gewisse Verantwortung für die nächsten Generationen, dass wir uns eigentlich damit beschäftigen dürfen, was geben wir weiter und was dürfen wir eigentlich in der jetzigen Generation sozusagen tun, damit wir den nächsten Generationen eigentlich eine bessere Umwelt schaffen.
Ja, ja und gleichzeitig, das ist etwas, was ich auch mit Besorgnis sehe, gibt es sowas wie sehr große Ängste, die Übermaß angenommen haben, auch gesellschaftlich. So dass eine Hoffnungslosigkeit, ein Aufgeben, eine Zukunftslosigkeit sich in Gesellschaft ausbreitet, das ist sehr bedrückend, weil wir möchten, dass Kinder, Jugendliche mit so viel Energie sozusagen aufgeladen werden können von uns allen, von unserer Gemeinschaft, von den Eltern, von allen. Und dass sie sich auch nicht zu viel aufbürden, also dass sie sich nicht zu große Risiken nehmen. Zum Beispiel, wir müssen die ganze Welt verändern, auf einen Schlag. Etwa, weil sie so viel Angst haben, dass sonst die Welt morgen untergeht. Und das nehme ich auch wahr, unter anderem als ein transgenerationales Thema.
Ja. Ich finde ja, sehr, sehr spannend, wenn wir über dieses Thema Trauma sprechen, dass es hier auch Bereiche gibt, über die viel nicht gesprochen wird. Zum Beispiel auch Traumatisierungen in der Beziehung, in der Liebesbeziehung. Und Sie haben sich ja jetzt auch längere Zeit, und ich weiß auch, dass Sie ein Buch darüber geschrieben haben, was wahrscheinlich bald erscheint oder schon erschienen ist.
Nein, das kommt im Herbst raus. Ich bin gerade dabei, es fertig zu stellen.
Ah, schön. wie Trauma und Narzissmus so ein bisschen miteinander zusammenhängen. Ja. Wie sehen Sie das? Gibt es immer wieder auch Beziehungen, wo Narzissmus eine große Rolle spielt in der Partnerschaft und auch hier Traumatisierungen passieren?
Auf jeden Fall. Und das, die erste, wichtigste, bevor man in der Partnerschaft landet, ist natürlich das, was man als Kind mitbekommt. Mich hat interessiert, wieso zwei Arten von Kindheiten, also gepampert ebenso wie gequält, also übermäßig, überbordend, großartig gefunden und entwertet, zu denselben Phänomenen führen können. Nämlich, dass der Mensch sozusagen eine Art, das Kind, der Jugendliche, so eine Art Diskrepanz erlebt zwischen dem Elend, wie man sich fühlt, tief innen, und dem, wie man verlangt, dass man aufgefüllt wird durch den anderen. Ja, das, was man eine narzisstische Störung nennt. Und dieses Loch im Ich sozusagen, diese Diskrepanz, dieses falsche Selbst, das ist etwas, was viele Kollegen zu der Meinung geführt hat, wir haben eine narzisstische Epidemie im Moment. Mhm. Seit vielleicht 2 Jahrzehnten nimmt das immer weiter zu. Mhm. Und zwar gar nicht der grandiose Narzissmus. Nicht der, wo man sich so super klasse findet. Ja, man kann das übrigens an der Influencer-Generation ablesen. Die ersten haben sich noch super gestylt und waren immer perfekt. Ja, und heute verlangt das Publikum, dass sie so echt wie möglich sein sollen. Nun stylen sie sich wie echt. Aber es ist bei ganz vielen und auch in der öffentlichen Darstellung ebenso wie beim Publikum so zu sehen, dass eine große Suche nach dem Auffüllen von als Not wahrgenommenen Löchern im Innern erlebt wird. Und das hat mich sehr interessiert. Und ich glaube, dass es letztlich darauf ankommt, wie die Eltern mit sich und mit ihrem Kummer und mit ihrem Leid umgegangen sind. Mhm. Können Sie das einem Kind angemessen weitergeben, was es kann und was es noch lernen muss? Mhm. Können Sie in eigener Bescheidenheit Ihre eigenen Dinge wahrnehmen oder haben Sie nur Konsum und Ablenkung und sonst was alles im Blick? Und ich glaube, daran liegt sehr viel, was so bis zu den heutigen Generationen über die letzten hinübergeschwappt ist. Und das führt dann häufig in Partnerschaften dieser so groß gewordenen zu einer gleichzeitig hohen Bedürftigkeit. Du musst mir alle meine Wünsche, Bedürfnisse erfüllen. Wenn das nicht passiert, bin ich sehr ärgerlich und dann versuche ich alles, um dich dazu zu kriegen, dass du meine Bedürfnisse erfüllst. Ja, da gibt's sehr viele Tricks, die dann aufgefahren werden. Aber letztlich ist es so ein Unglück. Ja. Und dieser vom Mythos des Narzissten angefangen, der übrigens ein Kind einer Vergewaltigung in dem Mythos ist. Mhm. Und es ist sehr interessant, diese Ursprünge anzuschauen. Und dann sieht man, es ist so ein unglücklich sich selbst in den Mittelpunkt stellender Mensch, der es schwer hat, wirklich Liebe zu geben und zu empfangen. Mhm. Und das hat mich natürlich fasziniert, weil ich als Traumatherapeutin mit diesen Themen dauernd zu tun habe.
Sehr, sehr spannend. Das heißt, das Buch, das kommt im Herbst
raus. Jungfermann Verlag, kommt raus. Und ich mache es gerade zu Ende und ich finde, wissen Sie, Narzissmus hat immer die Analytiker beschäftigt und es gab ganz andere, die Sozialforscher. Die hatten nichts miteinander zu tun. Die Trauma-Leute haben sich mit dieser Kategorie relativ wenig beschäftigt. Das wird so klinisch abgefragt. Ich halte das aber für ein Bindungstrauma, das transgenerational vererbt wird über das Verhalten der Eltern zu den Kindern. Und dieses Unglück, dass wir dem angemessen begegnen, statt dass wir nur sagen, du Narzisst, wir wollen das ja alle nicht sein, das ist so ein Schimpfwort. Ja? Ja. Und gleichzeitig ist die Problematik, die dahinter steckt, eine so verbreitete. Das ist mir so wichtig, dass wir es auch unter diesem Blickwinkel betrachten. Finde das, das lohnt sich.
Ja, ich bin ja praktisch nur eine etwas jüngere Generation und ich sehe das auch aktuell, dass in Partnerschaften sich die Partnerin oder der Partner eigentlich immer die perfekte Partnerschaft wünscht. Alles muss erfüllt werden. Und dass sich in der Partnerschaft wirklich auseinandergesetzt wird, geht immer mehr und mehr verloren. Also wirklich dann, wo man ab dem Zeitpunkt, wo man sich wirklich wahr kennenlernt, sein Innerstes offenbart, gehen ganz, ganz, ganz viele, weil es so einfach geworden ist, in Anführungsstrichen, eine neue Partnerin oder Partner heutzutage zu finden. Meistens zumindest in jungen Altern, dann über Online-Portale oder wie auch immer. Und was ich halt erlebe, ist, dass wirklich tiefe Auseinandersetzung in Beziehungen nicht mehr so richtig stattfindet. Und allerdings gibt es ja auch so ein bisschen die andere Seite, die Seite, die sich jetzt anfängt, mehr Persönlichkeitsentwicklung zu machen, mehr bei sich anzukommen, zu suchen, wer bin ich eigentlich? Und das finde ich auch eine ganz spannende Dynamik und Bewegung, die ich eigentlich auch sehr, sehr schön finde. Könnten Sie vielleicht noch mal ein bisschen auf die Narzissten eingehen, wie ein Narzisst sich vielleicht auch in der Beziehung verhält und was das am Ende auslösen kann beim Partner oder bei der Partnerin?
Ja, Sie haben eigentlich zwei Arten von Menschen gerade beschrieben, Herr Wurzler. Diese einen, die das selber so haben, nach dem Motto, wenn du mir komisch kommst, dann schmeiß ich dich weg. Wenn sie nicht vorher vielleicht sogar in einer Gewaltpartnerschaft dann sich gesteigert haben in Ärger und immer mehr verbalen Attacken. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die des empathischen Menschen. Das ist häufig die co-narzisstische Variante. Das sind sehr häufig eben Frauen, aber es gibt eben auch einige Männer, die so sind, die dann immer versuchen, es allen recht zu machen. Und da kann man nur hoffen, dass die irgendwann den Absprung schaffen aus solchen, wie man heute sagt, toxischen Beziehungen, wo sie immer noch investiert und investiert haben. Also es gibt eben beide Seiten. Und wir sollten die auch sehen, weil die häufig komplementär sind. Beide haben ein Bedürfnis nach Entwicklung, Entfaltung und nach der Ergänzung auch durch den anderen. Aber das Ausbeuterische oder das zu viel geben, sich zu viel verströmen oder und so und dann irgendwann ganz leer sein. All diese Verhaltensweisen, die erleben wir in diesen Partnerschaften, in denen das Thema Narzissmus eine Rolle spielt.
Und das bedeutet auch, das Zusammenleben mit hier so narzisstischen Personen kann am Ende dazu führen, dass es eine toxische Partnerschaft ist oder auch ein emotionales Trauma dabei entsteht.
Ja. Und das passiert, dass sie sich einander so verletzen, gerade wenn man es mit jemandem zu tun hat, der die eigenen Schwächen nicht sieht, nicht den Balken im eigenen Auge, aber beim anderen alles verlangt und alles will. Und das ist ein großes Thema heute in vielen Partnerschaften. Sie haben zu Recht gesagt, viele halten gar nicht mehr durch, über Klippen zu gehen, über Schwierigkeiten, über Beinahtrennungen, über sich mal eine Woche nicht sehen oder verkriechen und irgendwann wieder sagen, aber unsere Beziehung ist es doch wert. Dieses Kämpfen und Ringen, also das braucht eine Aufrichtigkeit. Und diese Aufrichtigkeit Das ist das, was gelehrt werden muss oder erfahren werden muss. Die Leute müssen immer erst von außen bestimmte Dinge lernen, damit sie sie dann sich selbst gegenüber tun können. Das ist eine Grundregel der Sozialisation. Mhm. Du musst liebevolles, ehrlich sein, lernen, von anderen erfahren. Wenn es nicht die Eltern gemacht haben, dann muss es irgendjemand anders mal gewesen sein, der dir so nahe gekommen ist. Und wenn, dann kannst du das auch mit dir selbst. Wer aber so mehr Schein als Sein oder alle anderen Varianten erlebt hat, der kann sich oder die kann sich ganz schlecht aufrichtig mit sich selber auseinandersetzen. Und wenn die dann auch noch viel Hintergrundtrauma erlebt haben und auch noch, wer weiß, wie fragmentierte Selbstzustände haben, das haben wir ja auch oft, dann kriegt man sich wirklich nicht zusammen. Dann geht man von Zustand zu Zustand, wütend, verzweifelt, ohnmächtig, hilflos. Und dann ist es ganz schwer zu wissen, wie man eigentlich ist oder was man wirklich braucht und was man nicht braucht. Und daran krankt sehr viel unsere Gesellschaft im Moment, ist mein Eindruck.
Was wäre denn Ihrer Meinung nach gute erste Schritte, wie jeder Einzelne da erstmal rauskommen könnte?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist zu sagen, ich brauche wirklich jemand, der mir hilft, dass ich mich verändern kann. Denn ein narzisstischer Mensch wird immer denken, der andere muss mir das geben. Und wenn, sagen Sie mir, was ich machen soll, oder umgekehrt, ich erwarte von dir, dass du, ja. Und der erste Schritt ist immer zu denken, es liegt an mir. Ja, ich verheddere mich. Und was ist das mit mir, dass ich das so mache? Viele narzisstische Menschen, das wissen wir aus den Untersuchungen, kommen erst, wenn sie depressiv sind, wenn sie einsam sind, wenn schon wieder jemand sie verlassen hat, wenn sie gar nicht mehr klarkommen, wenn sie vielleicht eine Suchterkrankung inzwischen entwickelt haben und merken, ich fühle mich so, so leer und ich komme überhaupt nicht mehr klar, vielleicht schon suizidal sind, sowas.
Ja.
Ja? Aber der erste wesentliche Schritt ist, hilf mir, dass ich lernen kann, mich zu verändern.
Aber das ist ja gar nicht so einfach für die Menschen, die hier narzisstische Persönlichkeitsstrukturen haben, eigentlich darauf zu kommen, ich hole mir jetzt Hilfe, um ja zu lernen, anders zu denken, anders zu fühlen, anders zu leben.
Normalerweise sind es eben die Co-Narzissten, die empathischen, netten Menschen, die in andere eingefühlt haben. Die gehen in Therapie. Die ganze Literatur ist voll von Frauen. Ich habe mich sehr amüsiert. Frauen, die Ratgeberbücher schreiben, Podcasts, Blogs. Wie kommt man weg vom Narzissten? Und der Narzisst ist dann immer, und das hat mich gestört, ja. Der Narzisst ist immer der schlimme Andere. Ja, und auch da geht es gar nicht in der erster Linie darum, also man muss sich selbst aufbauen und so, das ist ja alles richtig. Aber zu sagen, wie komme ich eigentlich dazu, dass ich mich mit so jemandem eingelassen habe? Was ist mit mir los?
Ja.
Ja. Und die Leute, die selber narzisstisch sind, die kommen tatsächlich nur, wenn sie ganz elend dran sind, weil sie so viel Krankheitsgewinn haben. Ja, die finden immer wieder jemanden, die so um den Finger, das nennt man ja Love-Bombing, ja, um den Finger wickeln können und sagen können, du bist es, nur du, ne? Du bist der Mensch, den ich immer, immer in meiner Nähe haben wollte und kaum ist die Tür zu und das Fangeisen an der Hand, dann wird häufig, also ich habe da Stories von Leuten erlebt, die wirklich von dem Moment an, wo die Ehe geschlossen war, war es die Hölle. Ja, also wenn der Mensch einen im Griff hat, dann kann der einen wirklich ganz schlimm aussaugen, sanft oder schrecklich brutal.
Ja, Wahnsinn.
Aber es ist in jedem Fall furchtbar. Und der Krankheitsgewinn für die Narzissten selber selten in die Therapie, solange das so gut geht.
Ja.
Eher die anderen.
Ja. Das heißt, rein theoretisch sozusagen, wenn der andere sozusagen am Ende ist, zieht er gegebenenfalls den Partner mit in die Therapie mit rein und dann wird hoffentlich sozusagen etwas verändert am System, aber
die gehen selten, es gibt sogar immer wieder Ratschläge, nehmen Sie den bloß nicht mit in die Therapie. Der wird dann noch so triangulieren, das heißt, der wird den Therapeuten noch ausnutzen und sagen, siehste, der will nämlich auch, dass du mir alles gibst, was ich brauche.
Okay, dann sind wir ja eigentlich in so einem kleinen Dilemma. Wie sehen Sie das denn gesellschaftlich? Ist ja eigentlich, ich meine, dank jetzt zum Beispiel auch Ihrer Arbeit mit dem Buch, passiert hier so ein bisschen Aufklärung. Aber ich finde schon, so wie Sie mir das beschreiben, ist das schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, was eigentlich auch wirklich in die Gesellschaft gehört. Ja. Vor allem für die jüngeren Generationen zu sehen, mit wem lasse ich mich eigentlich ein und mit wem nicht und was bedeutet eigentlich Beziehung? Weil heutzutage merke ich, Beziehung, wie ist eine Mann-Frau-Beziehung, wird einem nicht mehr wirklich beigebracht von den Eltern. Ja. Also ich kann, was bedeutet eigentlich Beziehung? Ja? Und wie lebt man Beziehung? Das ist eine Sache, die irgendwie über Social Media gezeigt wird, vielleicht über Filme gezeigt wird, aber nicht mehr so wirklich über die Eltern. Und
wissen Sie, wie wenig Leute mit ihren Kindern reden? Hm. Ich weiß nicht, die Minuten sind, ich glaube, zwischen 7 und 10 am Tag.
Ja. Okay. Ja.
Das ist furchtbar. Ja. Dieses so intensive, zum Beispiel in der ersten Kindheitsphase, dass die Mutter wirklich zu Hause haben. Also man kann das ja als Frauenbewegungsgeschichte auch so sehen, ja, die Frauen wollen sich emanzipieren, die wollen auch nicht im Alter zur Not ohne Geld dastehen. Ja. Das verstehe ich alles. Aber gleichzeitig, die Kinder brauchen unbedingt vor allem die Mutter in den ersten 3 Lebensjahren. Das können wir gar nicht laut genug sagen. Sie brauchen auch den Vater, das ist ganz wichtig. Aber der ist ja meistens, ne, selbst bei aller Ermutigung, nach ein bisschen Zeit in der ersten Phase ist er wieder unterwegs und arbeitet. Aber auch gerade was wir an Mutter-Kind-Wahrnehmung haben, wenn die Mütter schwere Belastungen hatten. Mhm. Wir müssen unbedingt die Frauen unterstützen, damit sie erstens von eigenen schlimmen Dingen genesen, dass sie sich aufrichten und mit sich aufrichtig sein, so viel Stress abbauen wie möglich und dass sie für ihre Kinder da sind. Mhm. Das ist die erste Zeit, auch dass Väter wieder zu Hause ein bisschen erzählen, reden, in Beziehung gehen und dass die Kinder erleben, dass die Eltern auch Schwierigkeiten miteinander überwinden. Weder zu sehr schweigen, ja, jeder geht dann in die Ausschüsse sozusagen, statt sich irgendwie, man will die Kinder schonen, in Wirklichkeit schont man sich. Und dann erleben die Kinder nicht, wie etwas gelingen kann, zu sagen, ich finde es nicht richtig, ich finde das auch nicht richtig. Und dann wird was ausgetragen und am Ende wird es auch gelöst. Mhm. Die Zeit, die Eltern mit Kindern haben, ist viel, viel, viel zu wenig. Mhm. Und nun können wir erwarten, jetzt gibt es die digitale Revolution. Mhm. Viele werden wieder zu Hause sein. Werden die dann aber in der Lage sein, zu sprechen, zu streiten, sich zu versöhnen, ihre Kinder nicht nur lästig zu finden, sondern auch wunderbar und sie nicht zu überschütten mit Erwartungen.
Ja.
Das alles ist die Aufgabe, die wir haben in den nächsten Jahrzehnten.
Ja. Ja, das sehe ich schön, dass Sie das so formulieren, weil Timo und ich, wir haben ja schon sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, auch viel Traumatherapie gemacht für uns selbst, einfach aus persönlichem Interesse, aber auch aus familiären Themen, weil wir während der Entwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung einfach gemerkt haben, wie viele Themen eigentlich wir auch familiär dort mitbekommen haben, auch in unseren eigenen Mustern, Persönlichkeitsmustern, Verhaltensweisen und. Und wie viel ich eigentlich erlebe, wie viele Menschen sich eigentlich nicht mit sich selber auseinandersetzen und schon gar nicht eigentlich mit ihrem ganzen Familienkonstrukt, mit ihrer Struktur, woher kommen sie, wie gehen sie mit ihren Kindern wirklich um, was hat das für Auswirkungen auf meine Kinder, wie gehe ich mit meiner Frau um, beziehungsweise wie gehe ich mit meinem Mann um, wie läuft die Partnerschaft ab, die Schwangerschaft ab, und wie Sie gesagt haben, die Erwartungshaltung an uns alle, an uns persönlich, aber auch an unsere Kinder, ist immens hoch. Ja. Die eigentlich meines Erachtens gar nicht mehr so richtig erfüllt werden kann die ganze Zeit. Und dementsprechend, ja, eigentlich auch für die Kinder Dinge entstehen, die sie gar nicht mehr erreichen können. Und was das dann auslöst, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Aber was würden Sie sagen, wenn Kinder bestimmte Aufgaben bekommen, die sie nicht mehr erfüllen können? Was kann es bei Kindern auslösen?
Ich denke gerade an eine größere Studie, die ich gelesen habe aus Holland, eine repräsentative Studie, die hat mich sehr überrascht. Mhm. Kinder halten unglaublich viel aus, wenn sie eine Sache erleben, dass sie geliebt werden. Nein. Wenn sie das Gefühl so innerer Wärme durch die Eltern wirklich spüren, dass sie das innen erleben, dann verzeihen die den Eltern alles. Mhm. Ja, so ist das auch in der Therapie übrigens. Ne? Wenn wir Klienten haben, die sich mit uns verheddert haben, wenn die spüren, diese Therapeutin oder dieser Therapeut, der mag mich richtig. Mhm. Wenn das angekommen ist, dann verzeihen die uns auch jeden Blödsinn, den wir zwischendurch mal an Fehlern machen, wo wir, was weiß ich, nicht so für sie da sind, wie sie sich das gewünscht haben. Mhm. Und ich glaube, darauf sollten wir uns konzentrieren. Mhm. Dass wir so viel Liebevolles, wie wir nur können, nicht im Sinne von, du musst das sozusagen, jetzt musst du das auch zurückgeben oder überschütten mit Geschenken. Das ist ja auch, es gab ja so eine Generation nach dem Krieg, die alles materiell, ja, dann versucht hat, als Liebe zu weiterzugeben. Aber wenn wir diese Wärme, ich fand den Ausdruck Wärme, das fand ich richtig toll. Das Brummelmann und andere, da können Sie mal nachgucken, das ist eine tolle Studie, ja. Der sagt, wir haben festgestellt, die haben die Eltern und die Kinder, ne? Die Eltern waren teilweise narzisstisch. Aber es kam bei den Kindern darauf an, ob die wahrgenommen haben, der Papa oder die Mama, die haben mich lieb. Ich kann merken, dass die mich total gerne haben und ich fühle mich richtig warm mit denen. Und das ist etwas, was wir herstellen sollten. Mhm. Immer wieder und wieder. Dann dürfen wir auch Fehler machen. Wir müssen, keiner von uns ist ideal. Wir sind doof, wir sind laut, wir sind, ja, wir sind blöd, wir benehmen uns schlecht. Ja, wir sind nicht da, wenn ein Kind in Not ist. Wie furchtbar möchten wir da sein, aber wir sind nicht immer da. Mhm. Aber wenn ein Kind richtig, wenn das angekommen ist, dann wird das Kind auch Selbstwertgefühl haben. Das ist das Entscheidende.
Na, schön. Ja, das haben Sie schön gesagt, weil ich finde, es geht mittlerweile darum wieder, dass wir mehr zusammenkommen, Wärme spüren, Liebe verteilen, Wärme verteilen, uns zeigen, dass wir als Gesellschaft, aber auch in vielleicht kleineren Communities uns unterstützen und nicht nur Individualismus da ist. Und ja, finde ich auch einen guten Abschluss eigentlich zu dem Interview, dass es wirklich darum geht, dass es um Liebe geht. Wenn Sie jetzt an unsere Zuschauer und Zuschauerinnen drei Gesundheitstipps hätten aus Ihrem Bereich, welche drei Gesundheitstipps wären das?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, aufrichtig mit sich zu sein, zu versuchen, ehrlich zu sein. Anderen Leuten kann man was vormachen, aber man sollte sich selber nichts vormachen. Schön, ja. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger erster erster Grund, was sehr helfen kann. Man fühlt sich dann oft schlecht. Das zweite ist, nicht zu schnell zu etwas zu greifen, zum anderen Menschen, zu irgendeiner Substanz oder zu einer Lösung. Wir alle neigen dazu, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, ganz schnelle Lösungen zu suchen. Der zweite Punkt wäre also anerkennen. Das ist ein Problem. Ich habe noch keine Lösung. Ich fühle mich nicht gut damit. Ich möchte das gerne anders haben, als es ist. Und ich sitze mal ein bisschen damit. Und das Dritte ist vielleicht, so viel Vertrauen zu haben, dass man sucht, wer ist mein Vertrauen wert? Ja, gibt es irgendwo einen Menschen, dem ich, obwohl ich vielleicht schlechte Erfahrungen mit anderen gemacht habe, wo ich das Gefühl habe, der oder die sitzt mit mir an dem Thema, ohne sofort eine Lösung zu haben, aber geduldig, wertschätzend, gibt sein Löffelchen dazu, was auch immer an Medizin oder seelischen Unterstützung nötig ist, diesen Menschen zu suchen, wenn man gar nicht mehr weiter weiß. Und obwohl man sich schämt, obwohl man vielleicht Angst davor hat, doch es riskieren. Das wäre vielleicht der dritte
Grad. Ja, schön. Schöne drei Punkte. Liebe Frau Huber, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und Ihr Wissen uns teilen, und wir freuen uns auf das Buch im Herbst. In welchem Verlag wird es nochmal erscheinen?
Junfermann wird es sein. Mein Super. Hausverlag.
Ja, schön. Ja. Wir werden auch Ihre Webseite nach unten in den Shownotes verlinken. Ihr Lieben, schaut da gerne mal rein. Kann ich nur empfehlen, denn da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken von Frau Huber. Denn Frau Huber hat nämlich nicht nur Bücher geschrieben, sondern macht auch viel, viel mehr, wie sie am Anfang schon beschrieben hat. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Und ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Interview. Tschüss.
Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst, und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.